Keiner hat gesagt, es ging ihm nach dem Zuckerverzicht nicht besser. Also jeder hat irgendetwas, wo er sagen kann, das und das ist besser geworden. Also es gibt natürlich ganz schlimme Krankheiten, sowas wie Rheuma, Arthrose, MS. Auch da werden die Symptome tendenziell weniger, einfach nur, weil die Entzündungen nicht mehr so gefüttert werden.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Zucker, für viele ein Genuss, für viele und für den Körper vielleicht ein größeres Problem. Viele wissen es nicht, aber im Durchschnitt isst ein Mensch pro Jahr 30 Kilogramm reinen Zucker. Und das sind ungefähr 100 Gramm pro Tag. Und wenn wir uns so die eigentlich gängigen Empfehlungen anschauen, Weltgesundheitsorganisation vielleicht so 25 Gramm pro Tag, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 50 Gramm als absolute Obergrenze, dann ist es schon doppelt so viel. Aber wir wollen heute drauf schauen, was passiert bei uns im Körper, wenn zu viel Zucker reinkommt und warum zuckerfrei vielleicht wirklich eine gute Idee ist. Das bespreche ich heute mit meinem Gast Anastasia Zamponidis, eine absolute Expertin auf diesem Gebiet, Bestseller-Autorin, zahlreiche Bücher. Wir wollen genau dazu sprechen. Liebe Anastasia, schön, dass du heute da bist.
Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich.
Anastasia, du beschäftigst dich mit dem Thema zuckerfrei seit, ich würde sagen, fast 20 Jahren. Ich habe nochmal so ein bisschen recherchiert.
Ja. Richtig, also im April waren es tatsächlich 19 Jahre.
19 Jahre.
Und damals waren die Zahlen tatsächlich auch noch ein bisschen geringer. Du hast sie ja gerade genannt und es ist schon erstaunlich. Also man könnte meinen, ich arbeite nicht seit wann bin ich eigentlich öffentlich damit? Seit 2016, genau. Und in der Zeit ist es leider doch mehr geworden, ja. Das heißt, mein Auftrag ist noch lange nicht zu Ende. Die Menschen nicht nur aufzuklären, sondern vielleicht auch zu inspirieren, weniger Zucker zu essen oder vielleicht so wie ich ganz drauf zu verzichten, weil mittlerweile, es geht immer weiter nach oben, ne? Das ist wirklich traurig eigentlich.
Ja, aber es ist wie so oft die Wirtschaft, die versucht noch mehr davon zu verkaufen, noch mehr unterzubringen, genau darauf wollen wir eingehen. Gerade auch so das Thema versteckte Zucker wird immer mal wieder erwähnt, aber wo ist es dann überall drin, wo man gar nicht drüber nachdenkt, dass so viel Zucker vielleicht darin enthalten ist, und du hast es gerade schon erwähnt, auch wirklich zuckerfrei zu leben und so wie ich dich erlebe und kenne und deinen Podcast kenne und das, was du tust und den Antrieb, den du hast, dir scheint es ja nicht an Energie zu mangeln.
Nee, ganz und gar nicht. Es ist genau das Gegenteil, ne? Also es ist halt eine kurzfristige Erleichterung, also sowohl im Gehirn, man fühlt sich halt sehr glücklich, weil eine massive Ausschüttung von Dopamin stattfindet, die aber von Natur aus so niemals stattfinden könnte. Also der Homo sapiens sapiens hat bis vor 200 Jahren solche Dopamin-Peaks nie gehabt durch Ernährung. Er hatte sie, ja, vielleicht durch eine Banane oder eine getrocknete Dattel, aber diese massiven Dopamin-Peaks, die gibt es von Natur aus nicht, und das ist natürlich sensationell für das Gehirn, aber du fühlst dich natürlich auch eine halbe oder eine Stunde sehr energiegeladen, danach aber wahrscheinlich noch schlapper als vorher. Also so ging es mir damals immer, als ich vor meinen MTV-Live-Sendungen noch schnell eine Schoki reingepfiffen habe, weil ich müde war, weil ich so viel gearbeitet habe.
Da will ich auch mit dir drauf schauen, so Energiehaushalt. Viele, die jetzt zuhören und werden zügig sagen, ja Moment mal, Zucker, Glucose, das ist der wichtigste Energieträger, den wir im Körper haben. Unser Gehirn verbraucht total viel Zucker, aber was ist der Unterschied auch im Vergleich zu, also Zucker, der verbraucht wird, ja, aber dem, den ich mir von außen zuführe?
Ja, ich kann mich erinnern, ich war mal in der Talkshow Hart aber fair 2016 und da war auch der damalige Minister für Ernährung, und er hat dann wirklich ganz frech in die Kamera gesagt, liebe Zuschauer, wir brauchen Zucker, ohne Zucker sterben wir. Und das war natürlich sehr pfiffig von ihm, weil einerseits stimmt das, andererseits natürlich nicht Industriezucker, sonst würden wir ja gar nicht mehr hier alle sitzen. Also der natürliche Zucker, Glucose genannt, kommt tatsächlich in fast allen Lebensmitteln vor. Ich glaube, außer im Fleisch nicht. Ansonsten kommt der in allem vor, auch in einer roten Paprika zum Beispiel. Und der ist völlig okay, weil wir brauchen tatsächlich Glucose als Energiequelle, Aber das hat nichts mit dem Industriezucker zu tun. Da wird nämlich ein Teil Glucose mit einem gleich großen Teil Fructose zusammengepappt in einem recht umfangreichen Prozess. Und das ist was ganz anderes als der natürliche Zucker. Und der ist immer okay, weil er ja auch im natürlichen Kontext daherkommt, ne? Der ist ja nicht extrahiert und konzentriert irgendwo zugesetzt, sondern er kommt in dem Kontext seines natürlichen Vorkommens, zum Beispiel in einem Apfel oder in einer Paprika oder in Haferflocken. Und da hat der liebe Gott sich halt was wirklich Tolles einfallen lassen. In diesem natürlichen Kontext kann der Körper immer sensationell gut damit umgehen. Und das ist das Schöne. Der liebe Gott war ja nicht doof, als er alles erfunden hat.
Nee, der war nicht so doof. Und ich glaube, dass der Zusammenhang, und um das schon mal so festzuhalten, darum geht es letztendlich. Es geht um, nennen wir es Industriezucker, wirklich das, was, du hast es gerade gesagt, die Verhältnisse Glucose zu Fructose, also eine andere Form des Zuckers, das, was verarbeitet wird. Und ich hatte es eben eingangs gesagt, 30 Kilogramm, da wird jeder sagen, ich habe nicht so viele Würfel Zucker gegessen. Aber es geht darum, wo es überall drin verarbeitet ist. Das heißt, ich finde wahrscheinlich hauptsächlich in verarbeiteten Lebensmitteln hohe Mengen an Industriezucker. Und genau, damit ist er omnipräsent und er wirkt sich aus. Und du hast es eben so schön an dem Beispiel genannt, wenn ich Zucker zuführe, ob nun in einem Stück Schokolade, dann haben wir einen Dopaminrausch, einen Kick im Gehirn und eventuell davon gefolgt ein Crash, dass wir da quasi wieder abstürzen können. Was passiert, wenn wir da weitergehen, sonst in der Blutbahn? Hohe Mengen Zucker, wie reagieren andere Organsysteme da drauf? Und nicht nur die einmalige Einnahme, sondern das, was wir haben, also mindestens 100% mehr pro Tag, der konsumiert wird, als eigentlich die Empfehlungen sind, die auch schon relativ hoch sind.
Ja, also der Blutzuckerspiegel schießt nach oben auf eine unnatürliche Art und Weise und das bringt unser gesamtes System durcheinander. Also der arme Körper, die arme Bauchspeicheldrüse, die weiß bis heute nicht, wie sie damit umgehen soll. Sie versucht halt ihr Bestes, ja, was ja dann langfristig auch zu einer Insulinresistenz führen kann. Also Insulin ist das Hormon, was produziert wird von der Bauchspeicheldrüse unter der Regie der Leber natürlich, die Chefin in unserem Körper, um den Zucker so schnell wie möglich aus dem Blut rauszuholen, weil das ja lebensbedrohlich sein kann. Über die Jahre kann eine Resistenz entstehen, weil es einfach eine Überforderung ist für alle Organe. Außerdem ist es auch nichts anderes als eine Stresssituation. Also es wird tatsächlich auch Cortisol ausgeschüttet. Es ist eine Stresssituation. Der Körper hat Alarmstufe Rot. Und Stress ist nie gut. Wenn wir dran denken, was Stress in unserem Körper hervorrufen kann, permanente Entzündungen. Und auch das ist langfristig keine gute Idee. Der gesamte Hormonhaushalt wird durcheinander gewirbelt, nicht nur mit Insulin und Cortisol, sondern auch Leptin. Das ist das Sättigungshormon. Das hat überhaupt keine Chance bei Industriezucker. Stattdessen Ghrelin, das klingt auch schon böser, das Wort. Das ist das Hungerhormon, was ja auch seine Berechtigung hat, ne? Sonst würden wir ja irgendwann vielleicht aus Versehen verhungern, wenn wir keinen Hunger verspüren würden. Aber dieses Verhältnis gerät halt völlig aus dem Gleichgewicht. Und es ist auf so vielen Ebenen einfach keine gute Idee. Und das merkt man wahrscheinlich erst, wenn man zuckerfrei mal eine Weile lebt. Weil man weiß ja nicht immer, diese Müdigkeit, die ich vielleicht jeden Tag empfinde, ist das normal oder gibt es andere Gründe dafür? Ne? Es gibt ja diese ganzen versteckten Zucker, da können wir ja gerne noch ein paar Beispiele nennen. Das war ja auch mein Problem. Vor 2006 habe ich schon 3 Jahre lang versucht, mal Zucker wegzulassen oder zu reduzieren, aber damals hat ja wirklich niemand, du kannst dich wahrscheinlich erinnern, niemand über Zucker gesprochen. Deswegen wusste ich auch nicht, dass selbst in Kartoffelchips und Wurstaufschnitt Zucker enthalten ist. Und das ist halt das Problem, weil wir dann süchtig bleiben, allen voran im Gehirn, aber natürlich auch unser Körper.
Gibt es denn wirklich, weil du es gerade mit dem Süchtigmachen besprochen hast, es gibt ja diese, ich sag mal, Theorie, ist es wirklich so, dass Zucker das Belohnungssystem so aktiviert wie beispielsweise Kokain und macht es wirklich süchtig? Wie ist da die Datenlage zu?
Also ich habe jetzt fast 8-9 Jahren mit einem Neurologen aus Bochum gesprochen an der Universität. Und er hat mir tatsächlich gesagt, dass wenn man jetzt einen Menschen in diese schöne Röhre reinschiebt und mal guckt, was passiert im Gehirn, wenn er Industriezucker isst, und die Bewegungen im Gehirn sehen fast identisch aus wie bei Kokain. Also von daher konnte er das ganz gut belegen. Natürlich auch bei anderen Dingen, ja. Wir sind ja in einer sehr dopaminverseuchten Gesellschaft. Also auch Serien streamen oder Sex oder Videospiele oder selbst Social Media und Smartphone, ne? Also da sieht man immer ähnliche Bewegungen, aber bei Zucker ganz klar ähnelt sehr dem Kokain. Und das fand ich doch wahnsinnig spannend, weil das hat natürlich auch meine Sucht erklärt. Ich dachte ja, ich bin irgendwie verrückt im Kopf, aber meine Sucht war für mich sehr real. Und wie wir ja heute wissen, ist das auch ein Suchtfaktor. Und man merkt halt auch, dass man wesentlich entspannter dann generell wird, physisch, aber auch mental und emotional. Das ist allerdings wieder noch eine andere Ebene, was aber auch sehr angenehm ist, muss ich sagen.
Wenn du es weglässt.
Genau, es beruhigt sich halt alles, ne? Also diese Stresssituation ist nicht da und auch diese hohen Blutzuckerpeaks führen halt auch dazu, dass du emotional instabil wirst, weil du ja danach wieder so fahriger wirst. Ich wurde damals recht zickig, würde ich mal sagen, obwohl ich das Wort eigentlich nicht mag. Aber um mal zu beschreiben, so, ne, damit jeder weiß, was ich meine. Und wenn diese Schwankungen weg sind, dann wirst du einfach generell ruhiger, also auf allen Ebenen. Das ist, es klingt vielleicht spooky, aber es kennen, glaube ich, die Menschen, die das mal probieren.
Ja, ich will nochmal daran bleiben, dass du, also du hast jetzt schon sehr schön so die Momentaufnahme, also so sprich Zucker kommt rein, was passiert im Gehirn, was passiert mit Insulin, wie reagiert die Leber da drauf? Und du hast schon das angesprochen mit dem, es entsteht eine Insulinresistenz. Also ergo, ich reagiere nicht mehr so gut auf das Hormon, das mein Körper selbst produziert, weil die ganze Zeit Insulin ausgeschüttet wird. Und das bringt mich so ein bisschen auch in die Problemstellung, wo führt das hin? Bei der Insulinresistenz relativ klar, geht weiter auch in Richtung Diabetes mellitus Typ 2 in dem Falle. Was passiert aber noch im Körper? Also wir haben die Auswirkung von Zucker und ich weiß, du hast dich intensiv mit den Themen beschäftigt. Das sind auch Teile in deinem Buch. Du hast die Leber erwähnt. Was macht der Darm? Was passiert in jeder einzelnen Zelle in unserem Körper? Dauerhaft vor allen Dingen.
Also der Darm zum Beispiel, da ist ja unsere Darmflora und je besser sie aufgestellt ist, umso gesünder sind wir und umso glücklicher sind wir. Unser Darm ist ja auch tatsächlich unmittelbar verbunden mit unserem Gehirn. Und das kann auch tatsächlich unsere Stimmung beeinflussen, aber eben nicht nur. Es gibt ein Verhältnis, ein gesundes Verhältnis von den sogenannten schlechten und guten Bakterien im Darm. Du merkst schon, ich will nicht sehr wissenschaftlich mich ausdrücken, weil es mir wichtig ist, dass das halt auch alle verstehen, ne? Also ich spreche immer sehr breite Massen an und ich selbst habe mich nie für Chemie oder Biochemie interessiert. Ich habe mir das natürlich alles angeschaut und wenn man sich intensiv damit beschäftigt, auch beruflich ist das natürlich durchaus wichtig, aber ich weiß halt, dass es dir nicht hilft, über Biochemie Bescheid zu wissen, wenn du alleine am Abend auf deinem Sofa sitzt und überlegst, was du jetzt machst. Also es gibt ein gutes Verhältnis von den guten und schlechten Bakterien, vielleicht so 20 zu 80, also 80 die guten Bakterien und die schlechten haben aber auch eine Daseinsberechtigung. Ne? Alles, was von Natur aus gemacht ist, ist ja nie schlecht. Es wird nur dann nicht gut für uns, wenn das Verhältnis sich verändert und wenn du Industriezucker in deinem System hast und dann natürlich auch zu viel davon in deinem Darm landet, dann verschiebt sich das Verhältnis und das wirst du auch merken an deiner Stimmung, an der schlechten Verdauung, an Übergewicht und aber auch das Immunsystem, was ja in unserer Darmflora sehr stark gebaut wird und aufgestellt wird, gestärkt wird. Du wirst halt merken, dass du vielleicht öfter krank bist und auf unterschiedlichster Ebene. Also ich zum Beispiel hatte meine letzte Erkältung 2010. Noch nicht mal ein Schnupfen.
Und immer energiegeladen.
Ja, natürlich habe ich auch stressige Phasen. Also wir sind ja sehr komplex. Also es ist auch nicht seriös zu sagen, lass den Zucker weg und dein Leben hat überhaupt keine Probleme mehr. Wir sind ja komplex. Es gibt immer auch emotional anstrengende, herausfordernde Situationen. Vielleicht wirst du auf der Arbeit gemobbt oder so, ne? Also es gibt natürlich Phasen, wo es einem auch nicht bestens geht, aber generell. Mittlerweile habe ich ja jetzt tausendfaches Feedback durch meine Leserinnen, Zuhörerinnen des Podcasts oder wenn ich Menschen treffe und coache. Keiner hat gesagt, es ging nach dem Zuckerverzicht nicht besser. Also jeder hat irgendetwas, wo er sagen kann, das und das ist besser geworden. Also es kann nur besser werden, egal auf welchem Level du bist. Es gibt natürlich ganz schlimme Krankheiten, aber auch da sowas wie Rheuma, Arthrose, MS. Also auch da werden die Symptome tendenziell weniger, einfach nur, weil die Entzündungen nicht mehr so gefüttert werden. Ja, das ist natürlich kein Heilversprechen, aber eben auch andere Dinge wie kein Heißhunger finde ich schon mal sensationell oder dieses Nachmittagstief oder Frühjahrsmüdigkeit.
Stimmungsschwankungen.
Stimmungsschwankungen, also auch das ist einhergehend eine gute Maßnahme, sich gesund zu ernähren. Auch optische Sachen, jetzt wollen wir mal die Dinge auch so benennen, wie sie sind. Man sieht einfach besser aus. Strahlender, jünger, die Haut, Zellulite verabschiedet sich, die Haut wird reiner, feinporiger und die Falten verabschieden sich erstmal. Also man schläft besser, was ja generell auch wahnsinnig wichtig für die Regeneration ist. Der Zahnarzt wird arbeitslos und jetzt kommen wir wieder zum Darm, die Blutwerte werden sich wahrscheinlich auch verbessern, weil wir ja fähig sind, alle Nährstoffe aus unserer Nahrung aufzunehmen. Anders als wenn Industriezucker im Spiel ist, ne? So eine Art Nährstoffräuber, wenn man das so sagen will. Übrigens auch auf Kopf, ne? Also man ergraut auch schneller. Bin mit 30 schon ergraut. Da war ich noch nicht zuckerfrei.
Dann die Frage, hat sich das wieder verändert?
Nee, das ging nicht rückgängig. Die Haut hat sich tatsächlich Benjamin Button-mäßig zurückentwickelt. So, die Falten haben sind nicht nur stehen geblieben mit Ende 30, sondern haben sich erstmal verabschiedet und sind dann so 10 Jahre später wiedergekommen. Dürfen sie ja auch. Ist ja normal.
Die dürfen sie auch, aber ich weiß, man darf Frauen oder auch grundsätzlich spricht man nicht über Alter, aber ich finde das bei dir immer wieder faszinierend, immer wenn ich dich sehe, dieses Strahlende, dieses Junge, ja, man muss das ja mal wirklich nochmal so unterstreichen und diese Veränderung und das, was an der Haut passiert. Ich weiß, wir haben schon mal vor ein paar Jahren einen Podcast zusammen aufgenommen, wo wir auch darüber gesprochen haben und über die Themen mehr Zucker im System. Das heißt erstmal grundsätzlich, also viel Zucker in der Blutbahn, das unterwegs ist, macht an der Haut etwas. So, das kristallisiert an bestimmten Strukturen. Falten werden quasi nochmal mehr mit gebildet. Und das ist ein Prozess, der quasi schon rückgängig machbar ist.
Ja, das fand ich auch erstaunlich. Also mir ging es ja wirklich nur um die Sucht, um den Heißhunger. Das war das Einzige, was ich wollte. All die anderen Effekte habe ich wirklich so voller Erstaunen festgestellt und natürlich gern mitgenommen, ob die jetzt optisch oder innerlich waren. Aber das mit der Haut war schon wirklich eine große Überraschung. Ich fand es auch völlig normal, so mit Ende 30 schon Lachfalten zu haben, aber die sind wirklich weggegangen. Es liegt natürlich daran, dass der Industriezucker geht, auch wieder ein komplexer Vorgang, der nicht weiter interessiert, aber er geht eine Verbindung ein mit den Eiweißmolekülen, die in unserem Körper stecken. Wir haben ja sehr viel Eiweiß in uns. Bestehen wir eigentlich aus was anderem als Eiweiß?
Oder ja, ehrlicherweise nicht.
Ja, ne? Insofern, und dann verklebt sich das. Ja, man kann sich das so vorstellen. Ich stelle mir das immer vor, wenn ich Zucker karamellisiere, also erhitze, dann wird das so eine klebrige Masse. Kann man ja auch ganz schön seine Beine mit entwachsen. Und das ist so eine klebrige Masse, die verklebt tatsächlich das Kollagen unter unserer Haut. Das wird immer weniger, je älter wir werden. Aber das Tempo kann man schon regulieren, ja. Also es gibt ja auch Prozesse, die stattfinden über Nacht, wenn wir schlafen. Wenn wir besser schlafen, umso besser. Und diese Regeneration wird eben auch verbessert. Und das Kollagen wird nicht ganz so schnell zerstört, wenn dieses Verglykation heißt das, glaube ich, als Fachbegriff, wenn das nicht stattfindet. Und das merkt man, indem die Haut strahlt, weniger Falten hat, mehr Elastizität hat. Und siehe da, ich werde auch älter und auch meine Haut wird älter, aber eben einfach ein bisschen langsamer. Und das finde ich gut. Anscheinend ist das so von Natur aus gedacht, ne?
Naja, ich meine, wenn man natürlich, du hast gerade dieses Anhaftende, den Zucker an Eiweiß, das ist ja auch das Prinzip, wenn wir den Langzeitblutzuckerwert bestimmen. Da haben wir ja auch Hämoglobin, was bestimmt wird. Das ist auch ein Eiweiß. Und wir messen die Kristallisation des Zuckers, je nachdem, wie viel im System ist, und können das prozentual bestimmen. Und das ist ja das gleiche Prinzip auch an anderen. Und wie du sagtest, wir bestehen aus Eiweiß, hauptsächlich natürlich noch ein paar Fette und Fettsäuren. Aber vom Prinzip ist das, was wir selbst bilden, sind Eiweiße. Und da lagert sich das unter Umständen mit an und wirkt sich dann so vielfältig darauf aus. Ich finde bei dir spannend, dass der Ursprung, wie du eben sagtest, so du hattest irgendwann das Gefühl, dass es an Zucker liegt. Du hattest schon mal im Vorfeld damit angefangen. Und was ist dann passiert? Also was hat dich dazu bewogen zu sagen, okay, komm, ich cutte Haushaltszucker? Oder wie fing das Ganze an?
Also, dass mein Essverhalten gestört ist, das habe ich halt schon mitgekriegt. Ich war schon immer ein Zuckerjunkie von Kindheitstagen an. Übrigens der Grund, warum ich nicht adipös geworden bin oder Diabetes Typ 2 bekommen habe, war tatsächlich meine Mama. Mittlerweile ist es ja auch bekannt, es gibt ja jahrzehntelange Studien über die griechisch-mediterrane Küche. Ich bin ja Griechin und die hat mich tatsächlich gerettet, weil ich jeden Tag frisch gekochtes griechisches Essen bekommen habe. Das ist natürlich ein großer Dank an meine Mama, die hat mich da gerettet, weil das hat so ein bisschen meine Zuckersucht aufgehoben. Aber wenn jetzt Kinder zu Hause Fertigprodukte zusätzlich noch bekommen oder vielleicht auch regelmäßig Fastfood essen, die sind natürlich verloren. Und siehe da, jedes sechste Kind in Deutschland ist schon übergewichtig, ne? Leider viel zu viel und viel mehr als vor 25 Jahren. Und dass mein Essverhalten gestört war, das war mir klar, weil ich überhaupt keinen Hunger mehr hatte, sondern nur noch Appetitattacken. Ich wusste, das stimmt nicht und mir ging es auch wirklich schlecht. Mit 20 hat der Körper das noch gut weggesteckt, mit 37 nicht mehr. Ne? Diese jahrelange Belastung. Und dann bin ich zu einer TCM-Ärztin gegangen und wollte eigentlich eine alternative Schmerztherapie für meinen verspannten Nacken bekommen. Und die hat natürlich ein zweistündiges Gespräch mit mir geführt und sagte dann am Ende: Ich hätte da einen Tipp für Sie. Lassen Sie den Industriezucker weg und hungern Sie bitte nie wieder. Ich hatte natürlich gedacht, die Frau ist völlig irre im Kopf. Aber das mit dem Nicht-Hungern fand ich eigentlich ganz entzückend. Weil das habe ich ja gemacht, um vor der Kamera auch nicht übergewichtig zu werden. Durch diesen massiven Zuckerkonsum, ne? Was natürlich noch krankhafter ist eigentlich. Und sie hat mich quasi draufgebracht und dann habe ich zum ersten Mal die Zutatenlisten gecheckt, habe nichts verstanden, habe das alles recherchiert und mir erarbeitet und bin natürlich aus allen Wolken gefallen, weil ich es ja gerade schon erwähnt habe, in so würzigen Sachen erwartet man es nicht. Gewürzgurken, Kartoffelchips, Nussmischungen, Wurstaufschnitt. Und als ich das dann eben verstanden habe, dann ging es ganz schnell. Da war der Heißhunger auch nach 5 Tagen weg. Und den habe ich jetzt seit 19 Jahren nicht mehr. Ich habe nur noch Hunger oder ich bin satt.
Das klingt sehr gut. Und auf die Reise, also gib uns mal dank deiner Recherchen vielleicht mal so einen kurzen Überblick. Also was finden wir in Produkten, wo wir niemals an Industriezucker denken würden und es ist dort drin versteckt? Und welche Lebensmittel, wo vielleicht auch viele nicht dran denken?
Ja, die Liste ist mittlerweile sehr lang, aber es gibt ein paar gängige Begriffe, die kann man auf der Zutatenliste sehr schnell finden. Das sind alle Begriffe auf Ose. Jedes Wort, was das Wort Zucker beinhaltet, ja, muss man auch wirklich dazu sagen, weil immer wieder viele fragen, zum Beispiel Ingwerzucker. Aber auch solche Dinge wie Maltodextrin, dann alle Begriffe, wo das Wort Dicksaft, Saft, Sirup vorkommt, das ist alles zugesetzter Zucker. Und da sind ganz klar zu nennen Fertigprodukte, Convenience Food, sei es Salatsoße, Ketchup, Fertiggerichte, so eine Pizza oder asiatische Nudeln, Suppen, alle Light-Produkte. Da muss ich jetzt auch dazu sagen, ich lasse auch alle Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe weg, weil die diese extreme Süße wie Industriezucker mitbringen und mich dann wieder auf dieses hohe Niveau bringen, dann ist der Schritt zum Industriezucker nicht weit. Einfach weil du den Heißhunger wieder hast. Also das habe ich ganz oft festgestellt. Eine Frau hat mir mal gesagt, dass sie Stevia weiterhin genommen hat und den Industriezucker weggelassen hat. Die hat 4 Wochen immer noch Heißhunger gehabt. Deswegen. Dann Frühstücksprodukte, ganz schlimm bei Kindern vor allem. Müsli, Mischungen, Fruchtjoghurt, Smoothies, dann die ganzen Snacks und Zwischenmahlzeiten, Proteinriegel, die ja so gesund sein sollen, sind reine Zuckerbomben. Auch Trockenfrüchte werden zusätzlich gezuckert, was ja völlig überflüssig ist. Backwaren, die ganzen Getränke, Softdrinks, Fruchtsäfte, auch 100%iger Saft ist eigentlich zu viel für die Leber auf einmal. Also ich strecke das immer 1/3 Saft und 2/3 Sprudel, also eine Schorle. Dann die ganzen Kaffeegetränke, die man en passant kaufen kann. Ne? Da ist dann auch oft ein Geschmack drin und da ist Sirup drin. Und die ganzen Pflanzendrinks, die auch noch zugesetzt sind mit Zucker. Also da muss man immer auf die Zutatenliste achten. Aber im Vergleich zu von vor 19 Jahren kann mir keiner sagen, dass es nicht machbar ist. Damals war es schwierig, glaub mir. Heute gibt's ja wirklich schon einige Produkte, die zuckerfrei produziert werden.
Und wenn ich also jetzt richtig verstehe, erster Schritt Identifikation, da wo könnte irgendetwas mit drin sein, dann war dein nächster Schritt zu sagen, okay, ich cutte das alles raus, ich nehme das komplett raus, ich esse davon nichts mehr. Was ist dann übrig geblieben?
alles, was nicht verarbeitet ist. Und ich habe halt bis zu meinem 37. Lebensjahr tatsächlich gar nicht gekocht. Also jetzt wirklich gar nicht. Das ist nicht in meine Wiege gelegt worden. Das Gen wurde von meiner Mutter an mich nicht weitergeleitet. Ich hatte meine Bücher und Büromaterialien in meinen Küchenschränken. Also ich hatte noch niemals Töpfe. Ich habe tatsächlich angefangen zu kochen. Ich musste ja. Und beim Essen gehen habe ich mich auch erstmal ein paar Wochen zurückgehalten und habe mich dann langsam rangetastet, habe aber Soßen weggelassen oder Dressing habe ich selbst zusammengemischt mit Olivenöl und Zitronensaft. Also Schritt für Schritt habe ich mir das erobert. Und die meisten kochen aber. Also ich bin da schon eine Ausnahme, würde ich sagen. Man kann auch ganz gut, wenn man viel zu tun hat, Meal Prep machen, also vorbereiten, für die nächsten 3 Tage im Kühlschrank das deponieren. Also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und mir hat auch mal eine Frau geschrieben, die alleinerziehend berufstätig ist mit 3 Kindern, selbst sie wuppt das. Also es ist immer eine Frage der mentalen Einstellung, die Agenda, also was ist die Priorität, ne? Wenn man erstmal sich bewusst wird, was für einen positiven Effekt auf das gesamte Leben eine gesunde Ernährung hat, ich glaube, dann ist man auch bereit, am Sonntagabend die Serie zu streamen, nebenbei aber trotzdem in der Küche zu stehen und vorzukochen.
Und die Erkenntnisse, die du dann hattest, also du hast gesagt, nach 5 Tagen war dieses Heißhunger-Thema weg. Das war so der Schritt 1. Was ist mit deinen Nackenverspannungen passiert? Das würde mich auch mal interessieren.
Das hat ein bisschen länger gedauert, weil ich das auch länger verschleppt hatte. Aber auch da habe ich natürlich dafür gesorgt. Also die Ärztin hat ganz klar gesagt, meine Milz ist ein bisschen geschwächt, aber allen voran ist natürlich meine Leber am Ende. Dank der gesunden Ernährung parallel hatte ich das trotzdem noch, ne? Ich hatte jetzt keine Leberzirrhose, aber die war natürlich schon verfettet. Und siehe da, das ist jetzt bestimmt auch für die Zuhörerinnen sehr interessant, wenn man nämlich zuckerfrei wird, dann entlastet man ja seine Leber. Und die Leber hat, also ich bin ein großer Fan meiner Leber. Ich habe früher auch mit ihr gesprochen, weil sie so tapfer war, ja, und ich habe sie jetzt wirklich entlohnt. Ihr geht's ganz gut. Sie wird nicht so fit sein, wie sie könnte, weil Umweltgifte, also sie muss sich ja um ganz viel kümmern. Aber ihr geht's natürlich viel, viel besser, weil Zucker ist ja die Nummer 1, die sie belastet heutzutage. Es sei denn, man raucht oder trinkt viel Alkohol, was ich jetzt auch nicht mache. Und wenn es der Leber besser geht, merkt man das sofort. Du bist energiegeladener. Und was ich halt auch meinen Frauen empfehle, ist, wenn wir zuckerfrei werden, wird es einerseits einfacher zu bleiben, wenn wir zusätzlich die Leber unterstützen. Und sie regeneriert natürlich auch schneller, weil das ist das Organ, was sich relativ schnell wieder regenerieren kann. Es nutzt natürlich nichts, wenn du 3 oder 6 Wochen zuckerfrei bist und danach wieder genauso weitermachst. Dann hatte sie quasi nur einen kleinen Urlaub. Was schade ist. Und da habe ich auch in meiner Ausbildung, da kommen wir jetzt ganz gut zu einem Bogen zu euch. Ich habe ja auch vor über 10 Jahren eine Ausbildung gemacht, Phytotherapie an einer Heilpraktikerschule in Berlin. Und da habe ich natürlich auch besonders aufgepasst, wenn es um die Leber ging. Die Leberentgiftung, aber eben nicht so eine krasse Methode, sondern einfach en passant, indem man eben dieses Kraut oder dieses Nahrungsmittel vermehrt einbaut. Und so habe ich einerseits meiner Leber geholfen, sich schneller zu regenerieren, aber auf der anderen Seite war das auch ein Weg, zuckerfrei zu bleiben. Es ist quasi ein Teufelskreis, ja. Also die sorgt halt auch dafür, dass diese Heißhungerattacken auch gar nicht mehr aufkreuzen. Das fand ich auch ganz spannend. Und da kann man ja einiges machen mit sowohl Gemüse als auch Früchten, Kräutern, Gewürzen. Und das fand ich spannend. Und diese Bestandteile sind Teil meines Lebens seitdem. Also die finden regelmäßig statt, gerne auch bitter, was ja auch nicht so oft gern gegessen wird.
Und rausgezüchtet ist?
Es stimmt,
aus Lebensmitteln,
genau.
Also Bitterstoffe werden rausgezüchtet. Aber ich finde den Zusammenhang auch nochmal mit der Leber, du kennst diese Aussage, oder du hast ja auch quasi auch schon so mit gesagt, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, sie ist genügsam und verändert sich aber strukturell. Und wie du sagst, der hohe Energiekonsum, der Zuckerkonsum sorgt dafür, dass mehr Fett produziert wird, eine Fettleber, die mit entstehen kann, und irgendwann funktioniert Entgiftung nicht mehr so gut. Und diesen Zusammenhang, den du gerade auch sagtest, so in Richtung naturheilkundliche Richtung Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde. Was sind Substanzen, die gerade der Leber richtig gut tun können oder hier wirklich einen unterstützenden Faktor oder vielleicht sagst du auch begleitend, zuckerfrei und macht das für deine Leber? Was gehört so mit dazu?
Also unsere Leber ist ganz großer Fan von Bitterstoffen. Also das, was, wie du gesagt hast, rausgezüchtet wurde oder man generell irgendwie nicht mehr gewohnt ist, essen zu wollen oder zu mögen, das liegt natürlich daran, dass wir keinen natürlichen Geschmackssinn mehr haben für Süße. Also für mich ist ja eine Paprika, eine rote Paprika, eine Karotte, selbst Kohl, ja, hat eine Süße für mich entwickelt, was ja vorher für mich völlig neutral, Wahnsinn, quasi nach Wasser geschmeckt hat, ja. Und das muss man sich mal überlegen. Das liegt eben daran, dass ich diese künstliche, extreme Süße nicht mehr habe. Das heißt, mein Geschmackssinn hat sich auch im Grunde resettet auf das Niveau, mit dem wir auf die Welt kommen. Ja, ein Baby findet die Muttermilch abartig süß und wird dann irgendwann später versaut durch Industriezucker. Das heißt, Bitterstoffe sind gar nicht so bäh. Also ich empfinde die gar nicht als so bitter. Und die aktivieren unsere Leber in ihrer Funktion, in der Verdauung. Und da gibt es einige Gemüse, die wir da regelmäßig einbauen können. Zum Beispiel Chicorée, Endivien, Radicchio, Artischocken, aber auch sowas wie Rosenkohl oder ein Rucola-Salat, ja. Bei den Früchten ist die bitterste natürlich Grapefruit. Ja, kann man auch mal probieren, aber bitte nicht zuckern. Und auch nicht mit Honig, weil Honig ist für den Körper am Ende der Stoffwechselkette nichts anderes als Zucker. Ja. Dann, also noch ein Beispiel von einer Frau, mit der ich zusammenarbeite, die meinte so, ich bin zuckerfrei, aber auf meinen Honig in meinen Tee oder Kaffee will ich nicht verzichten täglich. Und sie meinte, das wird funktionieren und siehe da, nach 3 Monaten ist sie ganz schlimm rückfällig geworden und war wieder voll drauf auf Zucker. Nur mal so als Nebenbei-Tipp, ja, weil Honig ja eigentlich natürlich ist, aber es ist natürlich anders als vor 500 Jahren, wo wir Honig 2-mal im Jahr zur Verfügung hatten. Dann hätten wir noch Gewürze, zum Beispiel Kurkuma, aber auch Fenchelsamen, Kümmel, Kräuter, ganz klar, Löwenzahn, Schafgarbe. Was ich im Frühjahr auch immer mache, ist Kräuter zu sammeln. Teilweise benutze ich die dann auch im Salat frisch oder trockne sie für den Rest des Jahres. Bitte nicht im Park oder am Straßenrand sammeln. Ihr könnt euch vorstellen, warum. Woanders sammeln. Dann gibt es noch, auch Kaffee ist bitter. Wenn man jetzt nicht 6-8 Tassen am Tag trinkt, ist es auch gut. Auch 100%iger Kakao ist bitter. Findet alles statt in meinem Leben. Und so kann man halt die Leber noch glücklicher machen, weil die ist wirklich tapfer und edel. Die leidet nämlich ganz still und leise. Die hat gar keine Schmerzrezeptoren. Ne? Also wir merken gar nicht, dass die am krepieren ist. Und das finde ich so edel an ihr. Und ich finde, wir sollten uns bei ihr bedanken, dass die so tapfer, wirklich, also mit selbst 30% Kraft macht sie noch alles, was sie tun muss. Ne? Das ist wirklich, sie verdient ein Krönchen von uns.
Auf jeden Fall. Das Organ der Umwandlung und Veränderung, ein Meisterorgan für unseren Stoffwechsel. Und du hattest auch in Bezug auf die Müdigkeit, man spricht auch gerne davon, dass das Kardinalsymptom oder der Schmerz der Leber eigentlich die Müdigkeit ist. Das heißt, wenn es da irgendwie Auffälligkeiten gibt, kann das durchaus mit einem Zusammenhang sein.
Und, aber auch hier würde ich gerne noch einen Einschub unbedingt eingeben aus der TCM, der traditionell chinesischen Medizin. Wann immer ich jetzt in den letzten Jahren eine Person treffe, die sehr schnell sehr wütend wird oder cholerisch ist, dann denke ich mir immer so, der sollte sich mal um seinen Leber kümmern. Denn die TCM sagt, es gibt zu jedem Organ ein entsprechendes Gefühl, ist für manche ein bisschen spooky, aber ich habe das ja bei mir auch erlebt. Und ein Zeichen für Wutanfälle und cholerische Anfälle ist ein Zeichen für eine geschwächte Leber. Das heißt, wenn man die Leber stärkt, wird sich auch dieses Temperament ein wenig einpendeln, was für mich als temperamentvolle Griechin sehr angenehm war. Ja. Also mein Naturell hat sich natürlich nicht geändert, aber ich gehe halt nicht schnell durch die Decke, wie ich das vielleicht früher mal gemacht habe. Ja, auch ein Zeichen, dass meiner Leber es relativ gut geht. Und das sind halt alles so Ansätze, die mich sehr fasziniert haben, ob das jetzt die ayurvedische Lehre ist, ja, oder die TCM oder die Kräuterheilkunde. All das habe ich flankierend auch in meiner heutigen Arbeit integriert, in meine Bücher, in meine Coachings, in meine Kurse. Und ich habe im Grunde mir so das Beste von allen Bereichen zusammengesucht und siehe da, wenn es 19 Jahre funktioniert, dann muss irgendwas richtig gemacht worden sein. Und dieses Wissen gebe ich halt sehr gerne weiter und bekomme jeden Tag auch mindestens ein Dankeschön von irgendeiner Frau auf dieser Welt. Und das macht mich doch sehr glücklich.
Ist es frauenexklusiv?
Es sind fast, also es werden jetzt immer mehr Männer. Also 2017 habe ich ja meine erste Lese zu meinem ersten Buch gemacht. Da waren es, glaube ich, 95% Frauen, die Anwesenden, ja. Und 5% Männer. Und ich glaube, die wurden gezwungen von ihren Ehefrauen.
Oder kannten dich noch aus anderen Moderationen und wollten
so,
unbedingt zu dir.
Oder so, das kann natürlich auch sein. Mittlerweile
Fanboys.
Ist es so, ja, 80-20 und mit steigender Tendenz. Also es ist ja nicht so, dass Männer kein Interesse für gesunde Ernährung haben, aber es ist einfach doch noch ein Frauenthema. Und auch mein nächstes Buch, was im September erscheinen wird, ist tatsächlich nur für Frauen. Und vielleicht kann man da auch noch kurz drauf eingehen, dass ich natürlich jetzt auch in meinem Alter, ich bin 56, natürlich in diesem Gelage mittendrin bin. Das Thema, was jetzt auch in den Medien zum Glück mittlerweile präsent ist, die Wechseljahre. Und siehe da, von den möglichen 50, 60 Symptomen habe ich nur eins. Wie kann das sein? Ist das Zufall? Oder habe ich irgendetwas richtig gemacht in meinen 30ern?
Könnte man fast von ausgehen. Identifikation von Zucker, Elimination, Unterstützung der Leber und das, was diese 19 Jahre ja mit aussagen, Kontinuität in der Durchsetzung. Gibt es noch andere Punkte, die du jetzt erstmal global für die, die uns jetzt zuhören, empfehlen würdest, auf was man achten sollte, auf was man umstellen sollte? Was gehört vielleicht noch mit dazu? Ich denke, sowas auch so in Richtung Insulinsensitivität vielleicht nochmal mit zu unterstützen. Gibt es da noch irgendetwas? Gerade weil, wenn vielleicht schon eine Resistenz mit entsteht, oder reicht es einfach erstmal den Zucker rauszunehmen?
Ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, weil der Industriezucker so präsent ist. Also ob man danach jetzt weniger Kohlenhydrate und mehr Proteine zu sich nehmen will, das sind alles so Feinschliffe. Ich würde mich erstmal wirklich auf diesen künstlichen Stoff konzentrieren und dann nach einem Jahr, wenn schon so viele positive Effekte sich eingestellt haben, dann überlegen, was ist mein Essensrhythmus? Ja, mache ich zum Beispiel Intervallfasten? Liegt mir das überhaupt? Wenn es mir nicht liegt, mache ich es nicht, ja? Oder werde ich Vegetarierin? Lasse ich den Fleischkonsum weg? Also auch das ist positiv für die Wechseljahre, weniger Tier zu sich zu nehmen, ja? Mhm. Nicht nur Industriezucker, das hat einen massiven Effekt. Also die Wechseljahre sind auch von Natur aus gar nicht als negative Phase gedacht. Es ist eine Veränderung, es ist keine Krankheit. Zum Beispiel auch Bauchfett, ne, das kenne ich gar nicht. All das hängt alles komplex miteinander zusammen. Dann kann man natürlich auch über seinen Alkoholkonsum nachdenken. Das hat sich bei mir, ohne dass ich jetzt drauf geachtet habe, auch so eingestellt, dass ich überhaupt keine Lust mehr auf Alkohol habe. Also nicht, dass ich vorher viel konsumiert hätte, aber ich habe jetzt überhaupt keine Lust mehr dazu. Also die hier in Griechenland lachen mich alle aus. Wie kann man nur keinen Alkohol trinken? Ich muss mich
gehört
zwingen einmal im
Jahr. Grundnahrungsmittel mit dazu. Ja.
Ja, in Griechenland ist das schon so, aber die essen ja auch abartig gesund. Ne? Die kompensieren das ganz gut durch die mediterrane Küche. Also ich würde mich erstmal wirklich auf diesen wirklich teuflischen Stoff konzentrieren und dann weiterschauen. Ich würde auch nie zwei große Baustellen auf einmal aufmachen. Ich werde nicht ab morgen zuckerfrei und vegan. Oder lass den Alkohol weg und Zucker, also ne, langsam, Schritt für Schritt entspannen, nicht kasteien, keine Megadisziplin. Die Freude auf dem Weg zum Ziel ist quasi das Ziel, weil wenn du in der Umstellungsphase keinen Spaß hast, dann wirst du das nicht durchziehen. Nur die ersten 3 oder 5 Tage, die dürfen blöd sein, das wird auch nicht schön sein, es ist ein Entzug, machen wir uns nichts vor, aber wenn du dann weitergehst, musst du Freude am Essen haben, am Leben. Du musst sagen so, hey, ich habe voll Bock heute zuckerfrei zu frühstücken.
Ja, also und das hast Mindset, Ideen, was du essen kannst.
Genau, das Mindset ist auch wichtig. Ne? Niemand will perfekt sein. Ich bin's auch nicht. Mein Schreibtisch sieht aus wie, frag meinen Steuerberater, ich prokrastiniere. Also es geht nicht um Perfektion. Es geht einfach nur, ich bin dabei. Ich muss nicht, aber ich will. Und das macht einen großen Unterschied im Köpfchen.
Zucker raus, also sprich Industriezucker hast du gesagt oder alles, wo Sirup, sonstiges, irgendwas mit drin ist. Das sind die Dinge, wo du sagst, so, ich finde das super spannend, weil so eine große Veränderung und darauf fokussiere ich mich jetzt und dann kontinuierlich umsetzen. Und du sagst, der Zeitrahmen, also die erste Woche wird schwierig, weil es wie ein Entzug ist, also Kopfschmerzen, Müdigkeit nimmt wahrscheinlich eher alles zu. Mhm. Was sind da so die Erfahrungswerte?
Ja, bei manchen dauert es tatsächlich nur 3 Tage, bei manchen 5. Also nach einer Woche sagt niemand mehr, ich habe noch Heißhunger. Und das ist ja die halbe Miete. Der Suchtfaktor ist natürlich im Kopf. Der ist auch noch nach einem halben Jahr da. Der ist auch noch nach einem Jahr da. Aber was ich halt auch in Aussicht stellen kann, ist das Lichtlein am Ende des Tunnels. Bei mir ist es mittlerweile so, dass wenn ich irgendwo eingeladen werde und da liegen jetzt Süßigkeiten auf dem Tisch und dann wird das schnell weggeräumt, so nach dem Motto, oh, ich habe ganz vergessen, und ich so, was räumst du denn da? Ich habe es gar nicht gesehen. Also meine selektive Wahrnehmung ist, ich sehe das gar nicht mehr. Also ich stehe nicht beim Bäcker vor der Vitrine und denke so, ach, das war ja damals so lecker. Ich sehe es nicht. Und das ist natürlich die höchste Form, ne? Es ist keine Versuchung mehr. Ich denke nicht dran. Es existiert gar nicht mehr. Also das wäre die Aussicht. Es bleibt nicht schlimm oder anstrengend. Gar nicht.
Durch relativ klare Umstellung, so wie du es gerade beschrieben hast, können wir also unsere Gesundheit definitiv positiv mit beeinflussen. Und es ist nicht viel im ersten Schritt in der Veränderung, aber wie ich eingangs schon gesagt habe, ist dann am Ende viel Zucker, der nicht konsumiert wird. Die Schritte, die du machst, du bietest, und du hast es auch schon so erwähnt, auch Kurse, die du quasi in dem Bereich anbietest, wo du die Leute auf die Reise mitnimmst. Wie können wir uns das vorstellen?
Das ist ein 3-wöchiges Programm. Also in 21 Tagen gebe ich in jeweiligen Videos meine Tipps. Die muss man nicht alle auf einmal umsetzen. Das sind aber all meine Maßnahmen, die ich über die Jahre entwickelt habe und von denen ich weiß, dass sie mich zuckerfrei gehalten haben, ja. Aber natürlich auch erstmal zuckerfrei werden. Und dann gebe ich auch für jeden Tag Rezepte dazu. Und auch da ist das Schöne, dass man so viel essen kann, wie man will. Weil jeder nimmt früher oder später ab, je nachdem, wie viel man mitnimmt, ne, oder mitbringt. Das liegt natürlich auch daran, dass Insulin die Fettverbrennung stoppt im Körper, dass man eben keinen Heißhunger mehr hat und sich nicht überfrisst. Das passiert en passant. Also ich habe im ersten Jahr 2 Kleidergrößen verloren, ohne dass ich darauf geachtet habe. Ich war auch nicht übergewichtig, ich war mittelgewichtig, würde ich sagen. Und in diesem Programm leite ich die Leute im Grunde die ersten 3 Wochen da durch mit dem Ziel, dass ich sie nie wieder sehe oder spreche. Also ich gebe all mein Wissen da rein, weil ich niemanden abhängig machen möchte, sondern sie sollen es danach alleine können, ja. Aber für manche ist es schwierig, die ersten 3 Wochen so, ach, was mache ich jetzt bloß, ne? Und dann hat man eigentlich schon mal die erste Hürde und dann geht's hoffentlich für immer weiter. Oder reduziert. Ich bin ja auch nicht Gott und sage, es gibt nur einen Weg zum Glück. Je nachdem, wie man es meint, ich denke bloß, dass der Rückfall wahrscheinlicher ist, wenn man noch ein bisschen Industriezucker zu sich nimmt, weil früher oder später dann wieder so ein Backflash kommt, so eine Heißhungerattacke. Und dann ist man wieder in dieser Spirale drin. Aber das muss jeder selbst wissen. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, hast du mal gemacht?
Zuckerfrei. Ja, und ich bin jetzt gerade wieder sehr motiviert, dem wieder mehr Fokus zu geben, weil ich neige, wenn tendenziell auch eher dazu, zu viele Aspekte parallel mit umzustellen. Und ich finde es sehr angenehm zu sagen, lass mich doch mal darauf fokussieren. Genau. So, und die Veränderung, die sich damit einläuten lässt, ob es nun Gewichtsveränderungen sind oder Heißhungerthemen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie auf jeden Fall dadurch kommen. Ich habe immer wieder mal so Phasen und neige tendenziell, wenn dann dazu zu sagen, okay, ich cutte das raus für, sagen wir 30 Tage oder 3 Monate oder ähnliches. Aber es gibt schon definitiv Rückfallsituationen. Ich habe das natürlich, merke das auch, und das eine bespielt das andere. Wenn hier zu Hause bei mir etwas ist, meine Tochter irgendwie etwas hat, wo ich eigentlich auch nicht möchte, dass Süßigkeiten da sind, dann bringt jemand etwas mit, dann etabliert sich das. Und plötzlich esse ich etwas davon, wobei ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass ich das überhaupt essen wollte. Also ich bin gerade sehr motiviert, dass ich das jetzt in den nächsten Wochen nochmal da den Fokus mal drauf lege.
Ich dann muss ich dir doch ganz klar mein Buch schicken, für immer zuckerfrei für Kids. Da sind nämlich ganz viele Naschereien und Schweinereien drin ohne Zucker und das Kind merkt es gar nicht.
Ja, eine sehr, sehr gute Idee. In 21 Tagen zuckerfrei für immer. Darüber haben wir genauer gesprochen. Wir haben über Zucker und vor allen Dingen Industriezucker gesprochen, was das in unserem Körper macht. Und wir haben vor allen Dingen, liebe Anastasia, darüber gesprochen, wie man davon loskommen kann. Sehr simpel und das längerfristig. Was würdest du abschließend den Zuhörenden noch mitgeben? Worauf sollten sie achten? Gibt es irgendeinen deinen ultimativen Tipp, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Du hast schon ganz viele Tipps gegeben, aber was jeder heute noch mitnehmen kann.
Ja, vorbereitet sein. Nicht einfach in den Tag starten und sagen, ach, ich kriege das schon irgendwie hin. Nehmt euch immer zuckerfreie Snacks mit. Ich habe in meiner Tasche immer was drin. In meinem Auto ein kleines Depot. Fürs Büro, für unterwegs, für überall. Seid vorbereitet. Das Gehirn trickst euch aus. Das Gehirn sagt euch, einmal ist keinmal, aber in diesem Fall stimmt es nicht. Vielleicht bei dem Wodka ist einmal keinmal, aber beim Zucker bist du wieder drauf. Insofern startet nicht einfach so unorganisiert in den Tag. Vielleicht hilft es euch zu sowas wie Journaling, kurz aufschreiben, heute mache ich das und das. Seid vorbereitet, habt immer was zu snacken dabei und hungert nicht. Hungert nicht, denn das ist der Anfang vom Ende. Das ist meine Botschaft.
Die klingt sehr gut. Da noch der Punkt, gerade so in stressigen Situationen. Genau. Du hast gesagt, ich habe auch mal Stress, aber in 19 Jahren nicht einmal bei dir eine Situation, wo die stressige Situation oder das alte Muster wieder zurückgekehrt ist?
Nein, weil da gibt's ja meine Megapraline, die ich vielleicht zum Abschluss hier auch noch mitgeben kann, eine Medjool-Dattel. Wir öffnen sie, entkernen sie, stopfen eine Walnuss rein, werden vorher Sesam rösten und den Sesam da drüber streuen und dann noch ein Stück hundertprozentige Schokolade reinstopfen. Wir haben die gesunden Fette, wir haben die Süße aus der getrockneten Frucht und streuen sogar noch eine Prise Salz drüber. Wir haben also auch alle drei Geschmacksknöspchen. Ich kann euch garantieren, wenn ihr eine von dieser Megapraline in euren Mund stopft, seid ihr der glücklichste Mensch der Welt und es ist euch egal, was da draußen los ist. Probiert's mal aus.
Auf jeden Fall. Ich werde das jetzt sofort machen. Ich werde jetzt noch kurz den Podcast beenden, liebe Anastasia. Und dann laufe ich schon mal runter und werde das unmittelbar direkt umsetzen. Nein, das klingt sehr gut. Aber das sind genau die Tipps, glaube ich, die wir mitgeben können, die wir brauchen und haben mal in dieses Zuckerchaos mal ein bisschen Licht reingebracht. Vielen Dank dafür, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir uns bald an einer anderen Stelle vielleicht auch nochmal wiedersehen.
Sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Und wenn ich auch nur eine Frau inspiriert habe heute, dann hat mich das schon glücklich gemacht. Alles Gute und ihr schafft das.
Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.